in dem Netzwerk arbeiten alle tatsächlich zusammen, weil statt der Konkurrenz der Gedanke von dem anderen auch zu lernen und gemeinsam sind wir stärker, stark ausgeprägt ist.
Ihr hört Mint Blowing, den Podcast mit wichtigen Themen und spannenden GästInnen aus der Mint-Bildung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute bei mir zu Gast Dr. Martin Kreimann aus der Hochschule Rhein-Waal. Und dort bist du verantwortlich für das ZDI-Zentrum Camp Lindfort. Martin, erzähl doch mal, was kann die Welt noch retten und warum ist es Mint?
Jetzt hätte ich beinahe gesagt, irgendwie alle sollen Spaß haben, aber auf eine bestimmte Art und Weise stimmt das tatsächlich. Ich glaube, es geht wirklich darum, Spaß zu haben. Und wenn dann aus Spaß ernst wird, dann wird die Welt vielleicht auch gerettet.
Ja, ich habe ja gerade schon so ein bisschen angeteased, ZDI-Zentrum Camp Lindfort. Camp Lindfort ist eine Stadt am Niederrhein, eine wunderschöne Region, wo ich ja auch herkomme. Von daher sollte man mal gesehen haben. ZDI-Zentrum sagt ja jetzt nicht jedem was. ZDI-Netzwerke sind ja im Prinzip MINT-Netzwerke. Was ist denn das ZDI-Zentrum Camp Lindfort und welches Ziel habt ihr?
ZDI-Zentrum Camp Lindfort ist eine Einrichtung, die versucht, im Kreis Wesel Synergien zwischen verschiedenen Trägern, die sich um den Bereich Naturwissenschaften, Technik, Mathematik und Informatik, jetzt habe ich die Buchstaben durcheinander gebracht, aber es bleibt das Gleiche,
ja.
Bei Kindern und Jugendlichen kümmern, wobei wir natürlich als Hochschule in der Region da nochmal eine besondere Anlaufstelle sind, weil MINT auch bei uns den Hauptschwerpunkt darstellt.
Drei Fakten über das ZDI-Zentrum Camp Lindfort. Fakt 1. Das ZDI-Zentrum Camp Lindfort ist das MINT-Netzwerk für den Kreis Wesel und wird von der Hochschule Rhein-Waal getragen. Fakt 2. Das ZDI-Zentrum Camp Lindfort betreibt mehrere SchülerInnenlabore und bietet staatliche LehrerInnenfortbildungen an. Fakt 3. Das ZDI-Zentrum fördert zusammen mit über 4.500 anderen PartnerInnen der Gemeinschaftsoffensive Zukunft durch Innovation NRW, kurz ZDI, und als lokales Netzwerk der Stiftung Kinder forschen den MINT-Nachwuchs in NRW.
Warum macht ihr das eigentlich als Hochschule? Also warum ist das ZDI-Zentrum oder das MINT-Netzwerk bei euch angesiedelt?
Unsere Gründungspräsidentin war über die Hochschulgründung natürlich auch verbandelt mit Herrn Pinkwart. Und Herr Pinkwart hat gleichzeitig ja auch die Initiative Zukunft durch Innovation ins Leben gerufen. Ich war zwar nicht dabei, aber ich nehme einfach mal an, dass Herr Pinkwart damals zu Frau Professor Klotz gesagt hat, er könnte sich vorstellen, dass es eine gute Idee wäre, wenn die Hochschule zwei ZDI-Zentren am Niederrhein gründen würde. Das ist der eine Grund. Der andere Grund war tatsächlich aber auch, dass das Ansinnen auf fruchtbaren Boden bei der Wirtschaft in der Region gestoßen ist. Und die Realisation der Gründung des Zentrums in Camp Lindfort letztendlich auch zustande gekommen ist, weil verschiedene Initiativen am Niederrhein Sponsorengelder zur Verfügung gestellt haben, um die Koordinationsstelle zu finanzieren über 2 Jahre.
Ja, die ZDI-Zentren haben im Prinzip immer eine Koordinationsstelle, die so ein bisschen, das bist dann vor allem auch du jetzt, dafür sorgt, dass die Player zusammenkommen, dass die Leute sich austauschen und auch Kurse anbietet. Ihr bietet ja auch selber an, ne?
Genau. Eine der ersten, auch bis heute erfolgreichen Aktionen war dann die Zusammenarbeit mit der früher Stiftung Haus der Claudien Forscher, jetzt Stiftung Kinderforschen. Genau, ja. Erstens war das wichtig damals, weil es ohne großes Budget durchführbar ist. Viel wichtiger war aber, dass gerade in der Wirtschaft, dass bereits im Kindergarten oder nach Möglichkeit noch vor dem Kindergarten mit MINT zu beginnen, sehr wichtig war, weil die Stiftung ja selber auch aus der Wirtschaft ursprünglich heraus gegründet wurde.
Ja.
Und für uns als ZDI-Zentrum war es unglaublich wichtig, weil wir in jeder Kommune sagen konnten, wir wirken als ZDI-Zentrum in ihrer Kommune. Ein Beispiel ist, bei Ihnen macht die Grundschule XY und so Teil und da sind noch 3 weitere Kindergärten, die auch was machen. Das führte unter anderem dazu, das habe ich danach nie wieder geschafft. Das war eine der ersten Sitzungen. Da haben wir, glaube ich, den Landrat und alle Bürgermeister der Kommunen eingeladen. Und die sind fast alle gekommen und haben dann Fünfjährigen dabei zugeguckt, wie sie Experimente durchgeführt haben.
Mhm. Was das, genau macht ihr da? Also ihr seid...
Das ist ja eigentlich so ein Train-the-Trainer-Programm, was ziemlich gut aufgestellt ist. Also sehr gut durchdacht, mit einem guten wissenschaftlichen Hintergrund, guter Öffentlichkeitsarbeit, guten Materialien. Ich kann dir nicht sagen, wie viele Fortbildungen wir bereits gegeben haben, aber um das zahlenmäßig einzuordnen, im Kreis Wesel gibt es ungefähr 220 Kitas. Davon machen ungefähr 120 regelmäßig mit. Und es gibt, über die Zahl streite ich mich immer mit dem Schulamt, weil die, glaube ich, private Schulen nicht mitrechnen, 77 oder 78 Grundschulen. Und da machen bereits über 50, also fast zwei Drittel mit.
Ja, während du erzählst, sind schon so viele Facetten mit drin, was eigentlich dein Job ist. Wo du dich bewegst, was so ein MINT-Netzwerker sozusagen als Aufgabe hat. Ich finde, das kann man sich ja nie so genau vorstellen, wenn man es nicht schon mal gemacht hat oder beobachtet hat.
Ich glaube, dass unser Netzwerk funktioniert, weil wir die Aufgabe unabhängig von dem thematischen Schwerpunkt MINT da drin gesehen haben, Bildungseinrichtungen und insbesondere die Hochschule mit der Gesellschaft zu verbinden auf verschiedenen Ebenen. Und da kann eben auch eine Hochschule über ein ZDI-Zentrum Wissen in den Kindergarten bringen und umgekehrt aber eben auch Wissen aus der Region zurück an die Hochschule fließt. Und deshalb gibt es dann auch die Kommunikation, dass wir mit einer Idee mit Partnern aus der Region sprechen und die dann sagen, Moment, sowas Ähnliches hatten wir auch vor oder da gibt es Partner XY oder da gibt es Förderprogramme so und so. Und umgekehrt ist es auch so, dass auch größere Projekte wie zum Beispiel das 3D-Kompetenzzentrum aus der Region an uns herangetragen wurden.
Ja.
Das ist also, es folgt manchmal das eine aus dem anderen. Was immer das Erste ist, weiß ich nicht so ganz genau.
Aber ihr habt auch einen anderen Weg gewählt. Ihr habt ein Fab Lab aufgemacht. Als irgendwie auch Kern- und Angelpunkt eures Netzwerkes, oder?
Ja, würde ich sagen, ist mittlerweile Kern- und Angelpunkt des Netzwerkes. Wobei die anderen Sachen natürlich gleichberechtigt auch weiterlaufen.
Kannst du vielleicht nochmal erklären, was ein FabLab ist, also was der Grundgedanke dahinter ist?
Also FabLab ist die Abkürzung für Fabrication Laboratory und ist eine Idee, die wir nicht selber hatten, sondern die aus dem MIT in Amerika kam. Da hat Professor Goschfield 2002 sozusagen das erste FabLab auf der Welt gegründet. Das heißt, das ist eine Werkstatt, die mit unterschiedlichen digitalen Werkzeugen wie 3D-Druckern, Lasercuttern, Plottern ausgestattet ist, wo aber gleichberechtigt auch analoge Werkzeuge eingesetzt werden. Das war ursprünglich eine Vorlesung mit dem Untertitel How to make almost everything. Ich habe darüber gelesen und je mehr ich gelesen habe, desto interessanter fand ich das. Ein Punkt war auch der eigentlich Gaga jetzt im Nachhinein, ist, weil ich damals kein Budget hatte, fand ich die Idee eines sich selbst reproduzierenden 3D-Druckers natürlich genial, weil ich dann eben wenig Geld dafür habe. Ist natürlich Quatsch. Aber, und der Antrag ist dann tatsächlich durchgegangen. Wir hatten dann nochmal Glück, weil der Campus gerade fertig geworden ist, als der Bewilligungsbescheid kam und die Nutzung der 600 Quadratmeter, die wir mittlerweile haben, damals noch nicht feststand und die Dekanin gesagt hat,
bitte richte da dafür
für haben. Das Labor hat dann eben erfolgreich gearbeitet und war von vornherein eben fest in den Studienbetrieb eingebunden und gleichzeitig Schülerlabor, sodass sich bei uns immer Schüler und Studierende parallel auch getroffen haben.
Ja. Das heißt, ihr habt einen Kurs angeboten, in dem man 3D-Drucker druckt?
Ja, also die ersten Kurse, die wir angeboten haben, waren tatsächlich, baue deinen eigenen 3D-Drucker mit der Intention, dass man dann sozusagen für sein eigenes Schullabor, School Fab Lab, das erste Gerät hat. Und die Schulen konnten tatsächlich die 3D-Drucker dann kostenlos mitnehmen. Ja. Nachdem das erste School Fab Lab gestartet ist, haben die anderen natürlich auch gesehen, dass das möglich ist. Und daraus hat sich dann insgesamt ein Netzwerk von jetzt 25 Schulen ergeben, wow, die sich entweder schon ein eigenes Labor eingerichtet haben oder sich auf den Weg begeben haben, das zu tun. Und schön zu sehen, normalerweise sind Schulen ja auch oft Konkurrenten um Schülerinnen und Schüler. In dem Netzwerk arbeiten alle tatsächlich zusammen, weil statt der Konkurrenz der Gedanke von dem anderen auch zu lernen, genau, und gemeinsam sind wir stärker, stark ausgeprägt ist.
Das ist ja auch ein bisschen der Grundsatz der FabLab-Community sozusagen, genau, dass Teilen von Wissen nur dazu führen kann, dass es allen besser geht.
Ja, und tatsächlich auch das Bewusstsein, Teil einer internationalen, ja, Bewegung zu sein, durchaus da,
ja. Ja, spannend. Du hattest vorhin schon mal angedeutet, dass ihr lösungsorientiert oder projektorientierte Kurse anbietet. Was heißt das denn? Also wie muss man sich dann so einen Kurs vorstellen? Setze ich mich hin und kriege eine Einführung des 3D-Druck? Punkt, oder?
Eigentlich kann man da, also den Unterschied zum normalen Lernen an unserem ersten Kurs, bau deinen eigenen 3D-Drucker, recht gut erklären. In der Schule würdest du als erstes ein bestimmtes Programm lernen, an dem du etwas für den 3D-Drucker konstruieren kannst. Mhm. Das würde dann irgendwann ausgedruckt werden. Bei uns beginnt der Kurs nicht damit, ein bestimmtes Programm zu lernen, sondern tatsächlich den Bausatz vor sich zu haben, sich hinzusetzen, Kabel zu löten, Schrauben zu drehen, um einen 3D-Drucker zu bauen, der einem selber gehört. Und dann will man natürlich auch mit dem Gerät, was einem selber gehört, ja, etwas machen. Ja. Und um das machen zu können, muss man dann eben auch ein bestimmtes Konstruktionsprogramm lernen. Ja. Aber das macht man aus einem völlig anderen Antrieb heraus, als wir lernen ein Konstruktionsprogramm.
Ja, ja, total. Ist das deiner Meinung nach auch der Grund, wieso ihr Kinder für MINT begeistern könnt? Oder gibt es noch andere Facetten, wo ihr sagt, oh, die drei Sachen muss man beachten, wenn man Jugendliche irgendwie begeistern will für das Thema MINT?
Ich glaube, der Knackpunkt ist immer da, solange es sich nicht wie Schule anfühlt.
Okay.
Natürlich gab es sowohl bei den Schülerinnen und Schülern wie bei den Lehrkräften eine gewisse Begeisterung direkt für die Ausstattung und die Umgebung. Mhm. Der wichtigere Impuls aber war, dass die Lehrkräfte gemerkt haben, dass ihre Schülerinnen und Schüler anders lernen als, ja, an der Schule. Dass teilweise Personen, die im Unterricht zurückhaltend sind, auf einmal in beim lösungsorientierten, projektorientierten Lernen mit anderen sogar auch Führungsrollen übernommen haben. Und das war wirklich ein Ansatzpunkt für die Lehrer zu sagen, an der Art und Weise, wie die hier lernen,
ja,
das ist etwas, was eigentlich bei uns in Schule auch mehr vorkommen müsste, unabhängig von den Fähigkeiten, die tatsächlich dann in den MINT-Fächern dabei gewonnen haben.
Ja, ist auf jeden Fall auch eine tolle Atmosphäre, wenn man bei euch reinkommt. Man fühlt sich irgendwie direkt wohl und alle kommen direkt zu einem und fragen, ob man helfen kann und sowas. Also das finde ich immer sehr angenehm.
Out of the box.
So, das ist ein bisschen eine Kategorie, die ein bisschen weiter draußen ist. Also ein bisschen was ganz anderes. MINT, Bonbon, ja oder nein?
Ja.
Hast du Empfehlungen für MINT-Bücher oder Medien? Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das muss man gelesen haben. Oder den Talk von den FabLabs zum Beispiel.
Hättest du mich vor ein paar Jahren noch gefragt, als meine Kinder auch kleiner waren, hätte ich dir eine ganze Menge Sachen nennen können, die man auf jeden Fall lesen sollte. Oder ja, war auch auf Kika gut bewandert, ob es Ralf Kasper oder wer auch immer war. Da bin ich jetzt aber so ein bisschen raus.
Alles gut, alles gut. Wir nehmen mal den MINT-Talk mit rein, den du vorhin empfohlen hast, den zu FabLabs, der die Begeisterung für das Thema oder der Start dafür war, für das Konzept. Was ist dein Lieblings-MINT-Buchstabe und warum?
Da habe ich ehrlich gesagt keinen. Aber vielleicht finde ich bald einen, weil ich war jetzt gerade im Gespräch mit eigentlich einer anderen ZDI-Region, die uns besucht haben, weil es da eine Zusammenarbeit zwischen Gymnasium, einer Hauptschule und Grundschulen auch gab, auch im Maker-Bereich. Und die haben tatsächlich einen Kreativworkshop, wo eben die vier MINT-Buchstaben oder im Englischen dann eben als Steam, ja, Kunstexte dazu, ja, genommen werden, tatsächlich auch Inhalt eines Workshops sind.
Okay.
Und da über so einen Design-Thinking-Prozess die Kinder und Jugendlichen angehalten werden, die einzelnen Buchstaben zu visualisieren.
Ach, spannend.
Und dann eben zuerst zu zeichnen, ja, oder eben im Lasercutter zu gravieren und mit einer LED zu beleuchten.
Ja.
Und das hat mir gut gefallen.
Vielleicht noch mal zu dir als Menschen. Wie bist du eigentlich zu deinem Job gekommen?
Rein zufällig. Ja, tatsächlich zufällig, weil nicht ich den Job gesucht habe, sondern der Job mich gefunden hat. Mhm. Die Hochschule hat damals die Stelle des MINT-Koordinators ausgeschrieben gehabt, aber niemand passend gefunden. Und daraufhin hat die Dekanin im Förderverein gesagt, wie es war. Wir haben niemanden gefunden und ob es vielleicht aus dem Kreis jemanden geben, ja, würde, der jemanden empfehlen könnte. Und dann habe ich innerhalb von 10 Minuten am nächsten Tag, also das wusste ich natürlich alles ja gar nicht, ja, haben mich eben zwei nacheinander angerufen und haben gesagt, ruf mal die Dekanin der Hochschule Rhein-Waal an, mhm, in Kamp-Lindfort. Die haben gar nicht wirklich gesagt, warum. Und dann habe ich es gemacht. Wir haben, ja, ein Gespräch vereinbart. Das war aber kein Vorstellungsgespräch, sondern wir haben Gedankenaustausch eigentlich gehabt. Das Gespräch hat gepasst. Ich fand die, ja, Aufgabe interessant, weil ich grundsätzlich immer neue Sachen interessant finde. Also, ja, wo man noch von Anfang an mitgestalten kann. Das war Gott sei Dank mein gesamtes Arbeitsleben so.
Ja.
Nach 10 Jahren, ich will nicht sagen, vieles immer langweiliger, aber ich finde das einfach gut, sich Gedanken machen zu können über was Neues.
Ja, und wenn man mal beschreiben müsste, was macht denn ein MINT-Netzwerker, ein MINT-Koordinator, was ist denn so dein Alltag? Also was sind deine typischen Aufgaben und was musst du als Skills auch mitbringen?
Eigentlich bin ich jeden Tag auf der Suche nach Ideen, nach Partnern, wo man sich vorstellen kann, dass die zusammenarbeiten, oder nach Lösungsmöglichkeiten für Probleme, die wir entweder selber oder andere Partner haben. Das heißt, eigentlich höre ich immer zu oder fange eben an zu lesen oder mit Leuten zu sprechen und aus diesen Begegnungen heraus ergeben sich dann auch immer wieder neue Projekte.
Ja.
Und zweite Aufgabe ist es dann, nach Möglichkeiten zu suchen, wie man diese Projekte finanzieren kann. Mhm. Oder wenn man sie überhaupt realisieren kann, wer die richtigen Personen sind, um, ja, die zu realisieren, wer die richtigen Partner sind, ob die nachhaltig angelegt sind.
Also so von Idee bis Umsetzung irgendwie muss man alle Prozesse begleiten können und auch Menschen motivieren mitzumachen letztlich. Ne?
Man muss schon einen Plan haben.
Ja.
Und es gibt bestimmte Prozesse, wie Dinge ablaufen, jedenfalls für mich auch. Und wenn ich völlig ratlos bin bei bestimmten Problemen, dann habe ich zumindest irgendwie eine Idee dafür, wie man so eine Suppe anrühren kann.
Du hast einen Werkzeugkoffer im Prinzip, ne? Von Tools, die du benutzt, genau, um Lösungen zu finden.
Und dann muss man eben aber auch das Gespür haben, welche Lösungsansätze tatsächlich erfolgsversprechend sind.
Ja.
Und mit welchen Partnern man auch gut zusammenarbeiten kann.
Wunschzettel. Auf dem MINT Campus findet ihr kostenlose Lernangebote für die MINT-Bildung. Die Community bestimmt den Kurs. Welche Lerninhalte wollt ihr auf dem MINT Campus sehen? Schickt uns eure Wünsche per Mail an community@mintcampus.org. Das wünscht sich unser heutiger Gast.
Wenn du sozusagen ein Lernangebot dir wünschen dürftest auf dem MINT Campus für genau Leute wie dich, die sagen, ich bin ein bunter Hund, ich muss alles können, dies und das, mein Werkzeugkoffer ist voll. Was wäre ein Lernangebot, was dir oder anderen MINT-Koordinatorinnen helfen würde?
Also ich suche im Moment tatsächlich nach richtig guten Angeboten für Kreativmethoden.
Okay.
Ob es wirklich dann irgendwie Design Thinking irgendwie heißen muss, weiß ich nicht, aber richtig gute Kreativmethoden.
Ja, das ist doch auf jeden Fall schon mal ein konkreter Ansatz. Design Thinking.
Ja, den würde ich auch gerne fruchtbringend in unsere Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern einbringen, weil relativ häufig eben auch Leute, die Nerds sind oder eben sehr technikaffin, der Output manchmal zwar sehr praktisch ist, aber für mich teilweise nicht so ganz inspiriert. da würde ich mir schon das ein oder andere kreative Projekt tatsächlich wünschen. Und deshalb möchte ich auch viele unserer Angebote, die Verknüpfung von Technik und Kunst und Kultur viel stärker forcieren.
Also Mint oder Steam, wie du es vorhin genannt hast. Ja, genau. Oder Mint Plus heißt es, glaube ich, auch.
Bei uns heißt es Mint Plus, also in der CTI-Community. Das andere war Steam, eben aus dem Englischen oder Amerikanischen.
Ja, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du dabei warst im Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann, eine mintastische Zeit. Ciao.
Danke fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung. Teilt den Podcast und schaut auf dem Campus vorbei. Den Link und alle weiteren Infos packen wir euch in die Shownotes. Bis zur nächsten Folge von Mint Blowing, dem Podcast mit wichtigen Themen und spannenden GästInnen aus der Mint-Bildung.